Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Wann merkt man in der Stadt St. Gallen, dass es bald Weihnachten wird? Sterne? Der Weihnachtsmarkt? Schokomänner in der Mikro? Ab September, ja. Die Weihnachtsgeschichte. Das sind alles richtige Antworten. Ich habe es einfach ein bisschen konkreter gebraucht. Und zwar, wenn der Dave Knaus, ehemaliger Jungschi-Regileiter, anfängt, die Weihnachtssterne aufzuhängen mit seiner Stromerbude. Es ist ein Bild, habe ich mitgebracht, habe ich in der Stadt gemacht. St. Gallen wird ja neuerdings zur Sternenstadt, offiziell ab 27. November. Wer kann mir sagen, wie viele Sterne dann in der Stadt hängen? 600. Also es sind rund 600, die funkeln, was ich noch nie bewusst wahrgenommen habe, aber dass es eine Lichtchoreografie gibt. Falls das einer mir erklären kann, bitte nach dem Gottesdienst. Aber man hat sich da was überlegt. Und ich finde das so schön, wie diese Sterne die dunklen Abende in der Stadt erhellen. Und wir merken das so, dass ab Ende November mehr und mehr Lichter in Bäumen hängen. Wir haben Laternen im Garten, die Kerzen im Fenster und man merkt, wie so langsam Weihnachten kommt. Ich behaupte, Weihnachtsbeleuchtungen auf der ganzen Welt begeistern selbst die gleichgültigsten Zeitgenossen, weil es einfach was Schönes ist. Aber es gibt ja immer, wenn was schön ist, die Herausforderung, dass es einer noch schriller und noch besser machen möchte. Auf der ganzen Welt findet mittlerweile ein Lichterketten-Wettrüsten statt. Ich habe mal ein Beispiel aus den USA mitgebracht. Es gibt Schätzungen, dass in den USA Weihnachtslichter und Weihnachtsdekoration 6,6 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr gebrauchen. Das tönt viel. Ich habe versucht, wie kann man das irgendwie in Relation bringen? Ich habe folgenden Vergleich gefunden. 6,6 Milliarden Kilowattstunden sind mehr Strom, als einige kleinere und ärmere Länder auf dieser Welt insgesamt in einem ganzen Jahr verbrauchen. Zum Beispiel Tansania oder Äthiopien, zwei afrikanische Länder. Ist es nicht krass, dass wir Milliarden Kilowattstunden investieren, nur um der Dunkelheit etwas entgegenzusetzen? Wir versuchen, Dunkelheit mit mehr Helligkeit zu bekämpfen, mehr Lichter, mehr Reize, vielleicht sogar mehr Ablenkungen. Aber je heller es um uns wird, desto dunkler kann es sich manchmal für uns und in uns anfühlen. Wir leben sicherlich in der hellsten Zeit der Geschichte. Wir können einfach den Knopf drücken und es wird hell. Und doch erleben so viele dieses innerliche Dunkel. Die Woche habe ich beim SRF folgenden Artikel gelesen mit der Überschrift: In mir ist so eine Leere, aber ich zeige sie nicht. Und es war ein ganzer Artikel über die Einsamkeit an den Festtagen. Es ist interessant, dass am Anfang der Bibel sich sehr viel um auch Licht dreht. Also zum Start der Menschheitsgeschichte hat schon Licht eine zentrale Rolle gespielt. Es heißt im 1. Mose 1, Vers 3, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Das ist dieses schöne Lutherdeutsch. Es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Das mit gut bewertete Licht ist für uns Menschen lebensnotwendig. Und nicht nur für uns Menschen, sondern auch für den Rest der Schöpfung. Drei Beispiele. Es ist biologisch wichtig. Licht hält unseren Körper am Leben. Ich denke da zum Beispiel an die Steuerung unseres Schlaf-Wach-Rhythmus. Oder auch psychisch. Licht hält die Seele stabil. Es hilft unserer Stimmungsregulation. Lichtmangel begünstigt Depressionen. Oder Leistungsfähigkeit und Kreativität. Natürliches Licht steigert unsere Konzentration. Und ganz allgemein ist dieses Licht für uns existenziell notwendig. Der Tag ist dafür da, aktiv zu sein. Wir können Schutz suchen am Tag. Und dann dagegen in der Nacht, da ziehen wir uns oft zurück. Aber in der Nacht birgt auch eine gewisse Gefahr. In den letzten Gottesdiensten haben wir immer wieder unterschiedliche Prophetien aus dem Alten Testament angeschaut, die etwas auf Weihnachten hin vorhergesagt haben. Und das Thema Licht ist hier und da schon aufgekommen und ich möchte mit einer Prophetie noch mal etwas genauer das Thema Licht anschauen. Wir sind einmal mehr beim Propheten Jesaja. Ich werde gleich aus dem 60. Kapitel vorlesen. Da spricht Jesaja eine Prophetie Richtung Jerusalem, zwischen das Volk Israel in Jerusalem. Und wir befinden uns nach dem babylonischen Exil, circa 600 vor Christus. Exil, das war diese Zeit, in der das Volk Israel aus seiner Heimat vertrieben wurde und fern von Jerusalem, von der eigenen Heimat, in einem fremden Land leben musste. Jerusalem war damals weitgehend zerstört, der Tempel beschädigt und noch nicht wieder aufgebaut. Und das Volk lebte damals in diesem Spannungsfeld zwischen Hoffnung, wir sind wieder zu Hause, aber auch der Ernüchterung. Es ist irgendwie alles kaputt, die Identität so ein bisschen verloren. Da in diese Zeit spricht jetzt der Prophet Jesaja Folgendes. Und was wichtig ist, diese Prophetie, das ist nicht unbedingt eine Prophetie für jetzt, für die Gegenwart, wo sich die Leute wiederfinden, sondern es ist eine sogenannte Zukunftsverheißung. Also der schaut so hoch in den Horizont. Was kommt da demnächst? Jesaja 1, Jesaja 60, Vers 1, da heißt es, erhebe dich, Jerusalem, und leuchte, denn ein Licht ist über dir aufgegangen, der herrliche Glanz des Herrn erstrahlt über dir. Noch liegt aber Finsternis über der Erde, Dunkelheit bedeckt die Völker. Jesaja spricht hier dieses Licht an, dieses Zukünftige, was da passieren wird. Und wir werden gleich noch mehr hören. Und doch zeigt er sofort, was ist die Ausgangslage, was ist so der Startpunkt, wo wir uns jetzt schon befinden und wo wir auch noch eine Zeit drin sein werden, und zwar in Dunkelheit. Die Welt ist dunkel um euch herum. Wenn man das Hebräisch hier auf Deutsch übersetzen würde, könnte man sagen, die Menschen sind mit Dunkelheit bekleidet. Also die Sachen, die sie anhaben, die sind dunkel. Da ist eine gewisse Schwere in dem, was sie bekleidet. Wer von euch hat ein Smartphone dabei? Wer es dabei hat, holt es doch mal raus. Wir wollen hier schön interaktiv bleiben, dass niemand einschläft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich benutze das Smartphone als ein multifunktionales Werkzeug. Ich kann es als Wecker benutzen, als Kamera und auch als Taschenlampe. Und jetzt wäre, der Manuel hinten hat schon, jetzt wäre es genial, wenn ihr alle mal die Taschenlampe anmachen könntet. Ich gehe davon aus, wir haben alle schon mal die Taschenlampe angemacht. Können wir ein bisschen weniger Licht noch hier vorne haben. Ist ein schönes Bild von vorne. Steht doch mal auf, haltet die Taschenlampe fest und schaut mal herum. Ihr seht, es sind keine großen Lichter, aber es passiert irgendwas im Raum. Es wird irgendwie anders. Lasst mal die Taschenlampe noch an. So viel Akku verbraucht es nicht. Ich habe noch eine andere Aufgabe für euch. Jetzt wisst ihr ja schon, wie die Taschenlampe angeht. Jetzt geht doch mal direkt in eure Kamera, in eure Fotokamera. Die einen oder anderen suchen noch. Ist euch was aufgefallen? Das Licht ist weg. Ich demonstriere es nochmal. Also ich habe hier die Taschenlampe an und jetzt drücke ich auf Kamera und was passiert? Das Licht geht in den meisten Fällen aus. Ist nicht spannend, wenn wir die Taschenlampe anhaben, wenn wir so Richtung suchen oder so, haben wir ein gutes Licht. Und dann machen wir die Kamera an, das Licht ist so ein bisschen mehr auf mich gerichtet. Es verliert irgendwie so seine Kraft für den ganzen Raum. Man könnte es auch anders formuliert sagen, Licht, das nur mich beleuchtet, das bleibt eher wirkungslos für andere. Und vielleicht ist das ein Bild für das Leben. Vieles von dem, was wir Licht nennen, ist vielleicht eigentlich, kannst wieder ein bisschen mehr Licht machen, danke. Vieles von dem, was wir Licht nennen, ist vielleicht eigentlich nur eine Selbstbeleuchtung. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum so viele Räume dunkel bleiben, obwohl Menschen in diesen Räumen sind. Ich lese weiter in Jesaja 60. Doch über dir erstrahlt der Herr, sein herrlicher Glanz scheint auf dich. Völker wandern zu deinem Licht, das über dir aufgegangen ist. Könige machen sich auf zu dem Glanz, in dem du strahlst. Schau dich um und sieh, was um dich herum geschieht. Alle haben sich versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne kommen aus der Ferne, deine Töchter werden auf dem Arm herbeigetragen. Wenn du das siehst, strahlst du vor Freude. Dein Herz schlägt höher und geht dir auf, denn übers Meer bringt man Schätze herbei. Der Reichtum der Völker strömt zu dir. Karawanen von Kamelen ziehen durch dein Land. Sie kommen aus Midian und Eva. Die Leute aus Saba bringen Gold und Weihrauch. Freudig rühmen sie die Taten des Herrn. Das Licht, dieser Glanz, diese Herrlichkeit, die hier beschrieben wird, die ist nicht selbst gemacht, sondern Gottes eigene Gegenwart. Jesaja sagt hier, der Herr, er strahlt über dir, Jerusalem, liebe Menschen in Jerusalem. Und wo die Herrlichkeit hier aufgeht, das kann man vergleichen wie mit dem Morgenlicht, mit der Sonne, die am Morgen aufgeht. Und es gibt hier eine gewisse Differenz. Die Welt ist immer noch in diesem dunklen Spannungsfeld, aber über Jerusalem, über dem Volk, da geht gleichzeitig dieses Licht auf. Und in diesen Versen hier, da steht eine Einladung, und ich bin überzeugt, das ist eine Einladung, die auch uns heute noch gilt. Und zwar ist die Einladung: werde wie ein Spiegel. Werde wie ein Spiegel und reflektiere das göttliche Licht, diesen Glanz, von dem Jesaja hier spricht. Dieses Licht ist so anziehend, da kommen Völker, Nationen, und die kommen nicht durch Zwang, sondern wegen dieser Ausstrahlung, die da von diesem Glanz vom Herrn zurückreflektiert von Israel. Und es ist interessant, wie Jesaja das schreibt: Menschen bringen sich selbst und ihre Gaben mit und stellen sie Gott dann zur Verfügung. In Jesaja 60 geht es um eine Umkehr der Verhältnisse, von Dunkelheit zu Licht, von einer Bedeutungslosigkeit damals im Exil als Gefangene und jetzt auf einmal diese Anziehungskraft. Gottes Licht kommt in eine dunkle Welt, zieht Menschen an und macht diese dann zu Lichtträgern oder Lichtreflektierern. Das Wort gibt es, glaube ich, nicht, aber es tönt gut. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass hier in Jesaja 60 Weihnachten verpackt ist, in diesen Versen. Lasst uns das ein bisschen auspacken. Ich habe versucht, Weihnachten zu definieren. Weihnachten bedeutet Folgendes: nicht wir bringen Licht in die Dunkelheit, sondern Gott kommt mit seinem Licht zu uns. Und wir sollen dann dieses Licht spiegeln. Timothy Keller, amerikanischer Pastor und Theologe, schreibt für mich sehr zutreffend an dieser Stelle. Er schreibt, ihr könnt das mitlesen: die Botschaft des Christentums lautet: es steht wirklich so schlecht um die Welt und wir können uns nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Es ist wirklich so dunkel, aber es gibt Hoffnung. Die christliche Botschaft ist: über denen, die im Land der Todesschatten, in dieser Dunkelheit, in dieser Finsternis wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. Man beachte, dass hier nicht steht, dass das Licht aus der Welt selber kommt, sondern es ist über ihr aufgegangen. Das Licht kommt von außen. Es gibt Licht draußen, in Anführungsstrichen, jenseits dieser Welt. Und Jesus hat dieses Licht gebracht, um uns zu erlösen. Ja, er ist dieses Licht. Und da ist die Referenz Johannes 8, 12. Jesaja verheißt Licht über dieser Stadt, über Jerusalem, und zeigt damit, da liegt ein besonderer Segen auf dieser Stadt, auf diesen Menschen. Für die Leute damals war klar, es konnte ja nur Jerusalem sein, da ist der Tempel, da ist Macht, da ist Zentrum, da ist und wird die Gegenwart Gottes immer sein. Ich glaube, heute erwarten wir noch, dass das genau diese Orte des Lichts sind, wo es laut ist, wo Erfolg ist, wo was sichtbar ist, dort, wo Macht und Einfluss ist. Da schaut man auch eher hin. Aber Gott, der scheint eine Vorliebe zu haben für das Kleine, für das Verborgene, für das Unscheinbare. Der Nate hat uns vergangenen Sonntag schön in diese Thematik reingenommen, dass nämlich das unscheinbare Kuhkaff Bethlehem unerwartet in den Fokus der Weihnachtsgeschichte ist. An Weihnachten zeigt sich nämlich das Licht auf einem Feld in der Nähe dieses Kuhkaffs Bethlehem. Und wir schauen jetzt gemeinsam ein Video, wo uns mit hineinnimmt in die ersten beiden Kapitel des Lukas-Evangeliums und genau zu diesem Licht außerhalb von Bethlehem.
Das Evangelium von Lukas. Lukas hat viele der frühesten Augenzeugen vom Leben Jesu befragt und dann diesen Bericht geschrieben.
Die Geschichte beginnt oben auf den Bergen von Jerusalem. Von diesem Ort hatten die alten Propheten Israels gesagt, dass Gott selbst eines Tages kommen wird, um sein Königreich auf der ganzen Welt zu gründen.
In der Stadt gibt es den Tempel, der von Priestern verwaltet wird. Einer von ihnen ist Zacharias und er arbeitete gerade im Tempel, als er eine Erscheinung hat, die ihn total erschreckt. Ein Engel erscheint und sagt, dass er und seine Frau einen Sohn haben werden. Aber worum geht's hier genau?
Naja, uns wird erzählt, dass Zacharias und seine Frau sehr alt sind und bisher keine Kinder bekommen konnten. Lukas vergleicht das mit Abraham und Sarah, den großen Vorfahren von Israel. Denn auch sie waren sehr alt und konnten keine Kinder bekommen.
Und trotzdem hat Gott ihnen einen Sohn namens Isaak geschenkt. So begann die ganze Geschichte von Israel.
Lukas deutet hier also an, dass Gott wieder etwas genauso Bedeutungsvolles für sein Volk tun wird.
Der Engel sagt Zacharias, er soll seinen Sohn Johannes nennen.
Und er sagt, dass dieser Sohn ein Versprechen der alten Propheten Israels erfüllen wird. Nämlich, dass eines Tages jemand kommt, der Israel auf die Begegnung mit seinem Gott vorbereitet, wenn er kommt, um Jerusalem zu regieren.
Denn im Moment wird Jerusalem ja von den Römern beherrscht.
Richtig, genau genommen von einem Mann namens Herodes, der als König nur eine Marionette des Römischen Reichs ist. Deshalb wünschte sich das jüdische Volk nichts sehnlicher, als frei zu sein und in ihrem eigenen Land selbst zu regieren.
Wow, das sind aufregende Neuigkeiten. Alles wird sich ändern. Gott ist auf dem Weg. Aber wie wird er kommen?
Nun, um das herauszufinden, führt uns Lukas weg aus Jerusalem in eine kleine Stadt auf den Hügeln einer abgelegenen Region namens Galiläa. Dort finden wir eine junge Frau namens Maria. Sie war verlobt und wollte heiraten.
Da erscheint ihr ein Engel und sagt, dass sie bald einen Sohn bekommen wird.
Sie soll ihn Jesus nennen. Das ist hebräisch und bedeutet, der Herr rettet. Und er wird ein König sein wie David, der Gottes Volk für immer regieren wird.
Maria fragt, okay, aber wie ist das möglich? Ich bin doch noch Jungfrau.
Der Engel erklärt ihr, dass derselbe Heilige Geist, der in Genesis 1 Leben und Licht aus der Dunkelheit geschaffen hat, in ihrem Bauch Leben hervorbringen wird. Durch die Empfängnis und Geburt des Messias bindet sich Gott selbst an die Menschheit.
Und so wird Maria von einem unbekannten Mädchen aus einem unbedeutenden Dorf die zukünftige Mutter des Königs?
Genau. Sie singt sogar ein Lied darüber, wie die Umkehrung ihres eigenen gesellschaftlichen Stands auf einen größeren bevorstehenden Umbruch hindeutet. Gott wird durch ihren Sohn die Herrscher absetzen und die Armen und Demütigen erhöhen. Er wird die ganze Weltordnung auf den Kopf stellen.
Als Maria hochschwanger ist, müssen sie und ihr Verlobter Josef nach Bethlehem reisen.
Richtig. Im ganzen Römischen Reich gab es eine Verordnung zu neuen Steuern. Und deshalb musste sich jeder in seiner Heimatstadt registrieren lassen.
Es waren aber gerade so viele Besucher in Bethlehem, dass sie keine Unterkunft finden können.
Der einzige Ort, den sie noch finden, ist ein Platz, an dem Tiere schlafen.
Ganz in der Nähe hüteten ein paar Hirten ihre Schafe, als ihnen ein Engel erscheint. Das erschreckt sie natürlich. Aber er sagt ihnen, dass sie feiern sollen, weil in dieser Nacht in Bethlehem ein Retter geboren ist.
Sie sollen sich auf den Weg machen und das Baby finden. Und sie werden erkennen, dass er der Messias ist, weil er eingewickelt in einer schmutzigen Futterkrippe liegt.
Das ist schon ziemlich erbärmlich.
Absolut. Aber auch diese Hirten sind nicht gerade frisch gewaschen. Und jetzt finden sie den neugeborenen Jesus an diesem schmutzigen Ort und sie sind völlig überwältigt. Auf dem Heimweg fragen sie sich, was um alles in der Welt wird wohl passieren?
Das ist alles schon ziemlich seltsam. Ich meine, wenn Gott wirklich kommt, um die Welt zu retten, ist das hier nicht, wie man sich das vorstellt? In einem Schuppen für Tiere, von einer Teenagerin geboren, gefeiert von namenlosen Hirten?
Ganz genau. Alles in der Geschichte von Lukas ist irgendwie verdreht. Und das ist auch der Punkt. Er zeigt, wie Gottes Königreich an diesen schmutzigen Orten bei armen Menschen offenbart wurde. Denn Jesus ist hier, um uns zu retten, indem er unsere Weltordnung auf den Kopf stellt.
Lukas 2,8 heißt es, in der Gegend von Bethlehem waren Hirten, draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn, also die Glanz, der Schein, Pracht, Ruhm, Ehre, umstrahlte sie von allen Seiten. Die Hirten erschraken und große Furcht erfasste sie. Also die erste Reaktion auf dieses Licht hier, auf diese Herrlichkeit, war Furcht. Im griechischen Originaltext steht hier Phobeo Megas. Das können wir fast mit Deutsch übersetzen. Phobeo Megas, Megaphobie, große Angst. Das war die Reaktion. Und wie reagiert dann der Engel auf diese ängstlichen Hirten? Der Engel sagt zu ihnen diese berühmten Worte: Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Hört doch, passt auf, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids, in Bethlehem, dem Geburtsort Davids, für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus der Herr. Das Licht, das begegnet hier der Angst. Und es ist spannend, was dann mit den Hirten passiert. Da müssten wir jetzt das Video weiterschauen. Denn sie sind bewegt von dieser Begegnung mit dieser Herrlichkeit des Herrn, mit dem Engel, mit dem Ruhm, mit der Pracht. Die Hirten schauen sich an und sagen zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was da geschehen ist. Wir wollen wirklich schauen, ob das stimmt, was der Herr, was dieser Engel uns mitgeteilt hat. Wir lesen hier nichts davon, dass der Engel sie gedrängt hat, ihr müsst jetzt gehen. Der Engel hat sie nicht manipuliert, sondern die Hirten, die sind so bewegt von dem, was da gerade passiert ist, dass sie dem nachgehen wollen, was da passiert. Und hier erfüllt sich Jesaja 60, Vers 3. Und zwar dieses Völker wandern zum Licht. Es gibt eine Bewegung zum Licht hin. Und dann lesen wir in Vers 17, als die Hirten die komplette Weihnachtsszene sahen, da in dem Stall, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Mir persönlich gefallen diese Hirten. Die sind mir sympathisch. Die stinken ein bisschen, sind dreckig, die sind nachts noch wach, die sind irgendwie so ehrlich. Und mich fasziniert, dass die Hirten irgendwie diesen Spiegel mitnehmen. Sie nehmen ihren Spiegel mit und sie spiegeln den Leuten das, was sie da eben erlebt haben. Und so werden sie zu einem Licht, zu einem Zeugnis von dem, was da passiert ist. Und die Hirten, die hatten keine Missionsstrategie, die haben keine Bühne gehabt, sondern sehr natürlich haben die berichtet und bezeugt von dem, was sie erlebt haben. Und diese Reaktion der Menschen, alle staunten. Sie waren fasziniert. Und da ist auch wieder, da gibt es Reaktion. Und das lesen wir in dieser Jesaja-Prophetie. Da gibt es Reaktion auf das, was passiert. Ich möchte euch reinnehmen in ein modernes Gleichnis. Es hat Oskar König geschrieben in seinem Buch 24 Mal Weihnachten neu erleben. Und dieses Gleichnis nimmt uns rein auch in unsere Thematik des Lichtes in die Dunkelheit. Stellen Sie sich einen jungen Mann vor, der in seiner Jugend einen großen Fehler begangen hat, den er nicht wieder gut machen konnte. Er hat seine Familie und seinen Vater zutiefst verletzt und enttäuscht. Im vollen Bewusstsein über seine Schuld seinem Vater gegenüber traute er sich seither nicht mehr zu ihm nach Hause zu kommen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass sein Vater ihm wohl jemals verzeihen könnte. Trotzdem sandte er ihm einen Brief, in dem er seinen Vater bat, zu Weihnachten eine Kerze ins Fenster zu stellen, sollte er zu Hause noch willkommen sein. Nach langer Zeit überwand sich der junge Mann schließlich eines Weihnachtsabends und machte sich auf den Weg zum Haus seines Vaters. Nach bangvollen Stunden der Heimreise erblickte er tatsächlich schon von Weitem eine Kerze nahe dem Hause und durfte nun gewiss sein, dass die Reise nicht umsonst gewesen war. Doch beim Näherkommen erblickte er eine weitere Kerze und noch eine. Und als er in die Einfahrt einbog, blieb er erstarrt und überwältigt stehen. Vor ihm ein riesiges Lichtermeer, das vor dem Haus, am Haus und um das ganze Haus herum ihn anleuchtete. Sein Vater schleppte die nächsten Lichter in den Vorgarten, als er den Sohn sah. Er blieb stehen, ließ alles fallen und lief seinen noch immer erstarrten Sohn entgegen. Wie sonst hätte er seine sehnsüchtige Liebe und den tiefen Wunsch, dass der Sohn endlich nach Hause kommen würde, mehr verdeutlichen können als mit einem alle Dunkelheit erhellenden Meer an Lichtern. Weihnachten ist nicht die Geschichte von Menschen, die sich zurück ins Licht kämpfen. Weihnachten ist die Geschichte von einem Gott, der das Licht im Fenster anzündet und wartet, bis wir kommen. Gott wurde in Jesus Christus Mensch. Das feiern wir an Weihnachten. In seinem ganzen Leben machte sich Jesus selber zur Aufgabe, besonders den Menschen zu begegnen, die von Finsternis umgeben waren. Aber das Leben von Jesus auf einen kurzen Ausflug in unsere menschliche Finsternis zu reduzieren, um uns ein paar schöne Stunden des Lichts der Hoffnung zu schenken, wäre, glaube ich, grundlegend falsch. Die Hoffnung, die Jesus brachte, die Jesus bringt, ist viel grundlegender. Und hier zitiere ich nochmal Johannes 8, Vers 12, wo Timothy Keller schon angesprochen hatte. Da heißt es, ein anderes Mal sprach Jesus zu den Leuten. Er sagte, ich bin das Licht der Welt. Diese berühmten Worte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, sagt Jesus, irrt nicht mehr in der Finsternis umher, vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Gott schenkt uns in Jesus eine Hoffnung über die Finsternis und sogar über den Tod hinaus. Es ist die Hoffnung darauf, dass wir bei Gott immer willkommen sind. Oskar König, er kommentiert sein eigenes Gleichnis folgendermaßen, ich fand das sehr zutreffend. Gott hat sozusagen in dieser Weihnachtsnacht ein Licht in sein Fenster gestellt, indem er Jesus in die Welt sandte, um uns zu zeigen, dass er uns liebt und wir nach Hause kommen können. Jesus ist das Licht, das uns Menschen willkommen heißt. Dieses Licht zeigt Gottes Sehnsucht nach uns Menschen. Er ist nicht nur ein Lichtlein, ein unscheinbares Teelicht im mit Tannenzapfen und Schneeflocken beklebten Marmeladenglas, sondern das strahlende Licht, das die Finsternis nicht ergreifen konnte. Sehr wahrscheinlich ist es heute Abend keine Predigt, wo man was mitnehmen kann. Es ist heute Abend vielmehr eine Einladung zum Ankommen. Vielleicht fühlt sich dein Leben gerade eher dunkel an. Vielleicht bist du müde, nicht weil es jetzt spät ist, aber müde von einem langen Jahr. Vielleicht hast du dich auch lange nicht mehr willkommen geheißen gefühlt. Dann ist hier eine Botschaft heute Abend für dich. Das Licht brennt, die Tür ist offen und du darfst nach Hause kommen. Vielleicht bist du aber auch gar nicht müde und dir geht's prächtig. Dein Leben läuft gerade mega gut. Aber auch hier ist, glaube ich, heute Abend eine Botschaft und eine Frage. Und zwar, spiegelst du das Licht? Oder saugst du das komplette Licht einfach auf? Ein Spiegel ist nicht dafür da, sich selbst zu bestaunen. Vielleicht mal kurz zu checken, ob die Kleidung sitzt. Aber heute möchte ich euch dieses Bild mitgeben. Der Spiegel ist da, um das Licht weiterzutragen, um zu reflektieren. Es ist Paulus, der in einem Satz in seinem Brief an die Korinther die ganze Botschaft auf einen Punkt bringt. Ihr könnt es mitlesen, 2. Korinther 4, Vers 6. Gott hat uns gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Wir sollen das reflektieren. Die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden bei uns, die uns in Jesus Christus persönlich begegnet. Ich fasse zusammen. Weihnachten lädt uns nicht ein, Licht zu sein, sondern Spiegel zu werden, Spiegel zu sein. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden zu lassen, die uns in Jesus Christus begegnet ist. Wir sollen das nicht für uns selber behalten, sondern wir sollen das in die Welt hinaus reflektieren. So ein Spiegel alleine, der produziert ja kein Licht. Er kämpft auch nicht gegen die Dunkelheit, sondern es ist unsere Aufgabe, diesen Spiegel gut auszurichten. Und ich könnte ihn jetzt so ausrichten, dass ich euch alle mal anleuchte. Darum geht es an Weihnachten. Zu schauen, wie ist mein Spiegel ausgerichtet. Und das Schöne ist, Spiegel sein beginnt nicht mit Tun, dass ich voll aktiv werden muss, sondern es beginnt damit zu justieren. Und das kann ganz praktisch heißen, am Morgen sich kurz auszurichten mit einem Gebet. Es kann heißen, in den nächsten Tagen vielleicht ganz bewusst jemanden in der Familie mal volle Aufmerksamkeit zu geben. Wo kann ich jemanden mal so richtig reflektieren? So anleuchten mit dem Licht, wo Jesus mir gegeben hat. Oder wo kann ich vielleicht einen Spiegel nutzen, um jemanden einzuladen? Vielleicht ganz einfach zu einem Spaziergang und ein Zeichen setzen, einer lieben Freundin sagen, hey, ich bin da, auch an Weihnachten. Oder irgendeinen Nachbarn willkommen zu heißen. An der Stelle möchten wir einen Doppelpunkt setzen und einstimmen in ein Lied. Und zwar, das Lied heißt Licht dieser Welt. Und wir möchten in dem Lied die Predigt etwas nachklingen lassen.